Australiens Natur ist an Feuer gewöhnt. Viele Eukalyptus- und Grasbäume benötigen sogar die Hitze eines Feuers, damit sie ihre Samen freisetzen können. Doch die Buschfeuer, die wir hier im vergangenen Sommer auf der Südhalbkugel erlebten, waren ungewöhnlich heftig. Eine anhaltende Dürre, gepaart mit heißen Temperaturen und starken Winden, fachten hunderte Feuer über ganz Australien verteilt an. Die Bilanz war heftig und viele von Ihnen werden sich daran erinnern. 12 Millionen Hektar Land, mehr als 2000 Häuser gingen letztendlich in Flammen auf. Über 30 Menschen starben. Tausende mussten aus ihrer Heimat fliehen. Zudem stießen Australiens Buschfeuer 250 Megatonnen CO2 aus, fast die Hälfte der jährlichen Emissionen des Landes. Rauch und Feinstaub verursachten bei vielen Menschen gesundheitliche Probleme. Die schockierenden Bilder, Menschen mit Atemmasken am Strand, ein stockdunkler Himmel mitten am Tag, Flammen, die fast bis ans Meer loderten, hinterließen zudem Narben in der australischen Psyche. Greg Mullins, einst oberster Brandschützer im Bundesstaat New South Wales, sagte vor einem Untersuchungsausschuss zu den Feuern: "Ich beobachte den Feind seit 50 Jahren und dieser Feind sei mehr und mehr gerüstet", so Mullins, der damit auf den Klimawandel anspielte, der vermehrt günstige Bedingungen für Feuer schafft. Es ist, als hätten die Feinde plötzlich Atomwaffen und wir versuchen immer noch mit konventionellen Streitkräften damit umzugehen. Doch der Klimawandel zwingt Australien zum Umdenken und dieser Wandel soll nun kommen. Für die kommende Saison sollen deswegen die finanziellen Mittel der Feuerwehr erhöht werden. Außerdem finden derzeit erhebliche Diskussionen über Brandschutzpraktiken statt, wie Tina Bell berichtete, eine Feuerökologin an der Universität von Sydney. Um einen neuen Umgang mit dem Feuer zu finden, besinnt man sich derzeit wieder verstärkt auf traditionelle Methoden der Aborigines. Seit den Bränden würden indigene Stimmen mehr gehört, bestätigte auch Bell. Sie würden in den Nachrichten, im Fernsehen, auf Konferenzen und in Workshops zu Wort kommen. Und dies hat dazu beigetragen, die Öffentlichkeit für indigene Brandpraktiken zu sensibilisieren, sagte die Ökologin. Im Juni fanden beispielsweise im Süden Queenslands bereits erste indigene Brandpraktiken Anwendung. Dafür übernachteten die Aboriginal Rangers sogar vor Ort und ließen das Land den Zeitplan bestimmen. "Das ist kein 9-bis-5-Job", sagte Paul Dawson von der Aboriginal Rangers Corporation des Bunya-Volkes, damals der ABC. "Wenn das Land es braucht, dass wir eine Woche hier sind, um sicherzustellen, dass die Verbrennung sanft und daher oft viel langsamer vonstatten geht, dann ist es eben so." Bei den Brandmethoden der Aborigines geht es darum, den Busch mit Hilfe des Feuers zu verjüngen und zu regenerieren. Häufige, dafür aber kleinere und weniger heiße Brände schalten Konkurrenten aus, erlauben weniger Aufbau von brennbarem Unterholz und helfen Arten wie den Eukalypten, ihre Samenkapseln zu öffnen. Noch gäbe es nach wie vor Widerstände gegen das Brandmanagement, das die Aborigines über 60.000 Jahre entwickelt haben, sagte der indigene Feuerwehrmann Victor Stevenson. "Wir brauchen alle an Bord und das ist die größte Herausforderung", meinte er. "Wenn sie den Aborigines von Anfang an zugehört hätten, wären wir jetzt weiter. Aber es sei nie zu spät." Hoffnung gibt derzeit auch die Erholung des Busches. Denn nach guten Regenfällen in den Herbstmonaten sprießen die Eukalypten in vielen Regionen bereits wieder. Der Busch, der vor wenigen Monaten noch schwarz verkohlt war, kommt wieder zum Leben. "Ich habe viele Setzlinge gesehen und viele Bäume und Bodenpflanzen, die ihre grünen Triebe wiedererlangten", berichtete die Feuerökologin Tina Bell nach einer Exkursion in den Busch. Bald würden auch die Akazien blühen und das sollte helfen, Insekten in die abgebrannten Regionen zurückzuholen. Es gibt also Hoffnung, aber es gibt auch noch viel zu tun. Trotzdem, gute Nachrichten nach den Feuern können wir alle gebrauchen. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen.